Hallo und herzlich willkommen zu Changemaker, dem Podcast für Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter von und mit Gerald Ziegler. Es erwarten Sie inspirierende Gespräche mit Visionären und Vorreiterinnen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Alles Zukunftsgestalter, die für glückliche und erfüllte Menschen in einer gesunden, enkeltauglichen Arbeitswelt brennen. Unsere heutige Changemakerin
Ursula Oberholenzer. Ja, guten Tag, Frau Oberholenzer, liebe Ursula, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen in Ihrem Office sein darf und dass wir ein interessantes Gespräch über unsere gemeinsamen Erfahrungen gemacht haben.
Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, ich freue mich auch sehr. Und mein Podcast beginnt ja immer damit, dass ich meine Gesprächspartnerinnen und Partner frage, wer ist denn die Person, die mir gegenüber sitzt? Wer ist denn diese Ursula?
Wer ist die Ursula? Ja, gute Frage.
Ohne die ganzen beruflichen Rahmen, die wir ja so gerne als...
Ja, wo fange ich am besten an? Leidenschaftliche Wienerin, mindestens genauso leidenschaftliche Europäerin. Ich bin in Wien aufgewachsen, aber wie ich 8 Jahre alt war, hat meine Mutter beschlossen, wir kaufen uns jetzt einen Bauernhof und werden jetzt Nebenerwerbs-Biobauern im Südburgenland. War eine ziemliche Herausforderung. Wir waren die ersten Wiener in der Gegend und Bio war damals Sandy Werner Deppert. Aber wir haben das durchgezogen. Es war nicht immer nur lustig, es war wahnsinnig viel Arbeit. Wir haben 3 Hektar Grund gehabt bei diesem Haus. Das Haus war auch ist seit einiger Zeit schon leer gestanden. Wir mussten viel renovieren. Wir haben wahnsinnig viel selber gemacht, weil meine Mutter war in erster Linie Hausfrau. Mein Vater hat das Geld verdient, so klassisch halt, wie das so ist in den Babyboomer-Familien, in die ich hineingeboren wurde, also in die Zeit, die ich hineingeboren wurde. Und ja, dann sind wir ganz stark mit der Natur in Kontakt gekommen, was dazu geführt hat, dass meine beiden Geschwister immer noch Biobauern sind. Also mein Bruder macht diesen Betrieb weiter nebenerwerbsmäßig. Meine Schwester ist dann in zweiter Ehe nach Italien gegangen und hat sich dort einen Bauernhof, aber ein Landhotel gekauft mit 12 Hektar Grund und bewirtschaftet das gemeinsam mit ihrem Mann und Freiwilligen, die sie über Netzwerke zu sich holt, um ihnen auch die biologische Landwirtschaft näher zu bringen. Und ich habe immer die große Freude, im Sommer dort mich wieder zu erden, mitzuarbeiten, das beste Essen der Welt zu kriegen, weil direkt aus dem Garten auf den Teller, also noch besser geht's nicht.
Und dann noch Italien.
Und dann noch Italien, genau, in Ligurien, in der Nähe von Parma, wo es einen super Käse gibt. Und ich habe dann maturiert, habe neusprachige Matura gemacht, wollte dann studieren. Mein Vater hat gesagt, du bist eine Frau, du brauchst das nicht, das musst du selber zahlen. Also habe ich Vollzeit gearbeitet und nebenbei studiert, was dazu geführt hat, dass ich mein erstes Studium nicht abgeschlossen habe. Ich habe auch einen sehr bunten Karriereweg gemacht, weil eigentlich nie geplant, sondern ich wurde immer gefragt. Und ich lasse jetzt die anderen Dinge aus und komme dann zu dem, was wahrscheinlich jetzt irgendwie das Wichtigste ist, nämlich so Anfang der 2010er Jahre habe ich durch Zufall bin ich auf das Thema Nachhaltigkeit gestoßen. Und ich langweile mich sehr schnell. Ich war in keiner Firma länger als 5 Jahre, das schaffe ich nicht. Routine ist für mich ganz schlecht. Okay. Und dann habe ich eben auch über die Netzwerke meiner Mutter, wobei ich wollte eigentlich nie Bäuerin werden, das war nicht so meins, aber ich stehe auf gutes Essen. Und kannte ich die Roswitha Reisinger, so vom Hörensagen, vom Lebensart und Business Art Magazin. Und die hat damals eben das Business Art Magazin gelauncht und ich habe sie gefragt, ob ich für sie schreiben darf. Und sie hat gesagt, ja, schickst mir was. Und dann hat sie gesagt, ja, das gefällt mir. Und dann habe ich angefangen, für die Business Art zu schreiben und mich einzuarbeiten in das Thema. Und eine meiner ersten Interviewpartnerinnen war die Karin Huber-Heim, die heute ja das Circular Economy Forum Austria leitet. Und die hat mich auf einen Lehrgang aufmerksam gemacht, wo sie auch unterrichtet hat, also ein Masterlehrgang für CSR und ethisches Management. Und den habe ich gemacht. Und damit war es das. Also das ist genau meine Welt.
Ganz eindeutige Weichenstellung.
Ganz eindeutige Weichenstellung. Genau meine Welt. Sehr vielfältig, sehr umfassend, sehr holistisch und systemisch vom Ansatz her, was ich total gescheit und richtig und gut finde. Und eine der nächsten Gesprächspartnerinnen relativ schnell nachher war dann die Brunhilde Schramm, die Gründerin des CSR-Dialogforums, mit der ich dann angefangen habe, zusammenzuarbeiten, zuerst sehr locker und dann immer tiefer ins Thema hineingehend. Und inzwischen sind wir sehr eng verbunden, nicht nur geschäftlich, sondern auch freundschaftlich, weil sie ist ein ganz wunderbarer Mensch. Und die war ja auch eine der ganz, ganz großen Pionierinnen in der ganzen Nachhaltigkeitsszene. Und deswegen bin ich heute Generalsekretärin des CSR-Dialogforums, weil sie hat es mir vor 1,5 Jahren übergeben.
Spannend. Was ich immer wieder interessant finde, ist, wie sich in seinem Lebenslauf dann gewisse Dinge einfach fügen und unter Anführungszeichen Zufälle sich ergeben, wenn man einfach seine Augen und seine Ohren und seine Sinne offen hält und dann im richtigen Moment, so erlebe ich das immer wieder, der Intuition folgend, dann diejenigen Menschen vielleicht anruft, kontaktiert, schreibt oder was auch immer und sich daraus dann einfach wieder neue Türen öffnen. Und das finde ich extrem spannend, auch bei Ihnen jetzt wieder gehört zu haben.
Ja, das ist, ich finde das auch sehr spannend, aber ich bin auch der Meinung, gewisse Dinge sind sowieso schon vorprogrammiert, unter Anführungszeichen, und man wird geführt ein bisschen durchs Leben. Und man trifft die richtigen Leute zur richtigen Zeit.
Wenn man eben dafür offen ist.
Wenn man dafür offen ist, ja,
das absolut. Das ist schon aus meiner Sicht eine der wesentlichen Voraussetzungen.
Ja.
Ja, was ist denn dieses CSR-Dialogforum? Wofür steht denn CSR? Das ist unsere erste Frage für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja.
Und wofür steht dann eben in weiterer Folge auch dieses Dialogforum?
Also CSR ist sozusagen der Management-Ansatz zum Thema Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility, ein englischer Ausdruck, wo es einfach darum geht, wie Unternehmen die Verantwortung für ihr Tun übernehmen können, sollen und müssen, also müssen sage ich nicht so gern, dürfen. Ja? Und es geht eben um diesen Drei-Säulen-Ansatz. Also ich muss als Unternehmerin und Unternehmer natürlich ein Unternehmen finanziell gut führen, damit es überleben kann. Das ist die Grundvoraussetzung. Aber ich habe auch eine Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft. Und die muss ich auch wahrnehmen und aktiv leben. Und das ist eben dieser ganzheitliche Ansatz, wo es darum geht, wie muss Wirtschaft funktionieren und wie können wir auch eine nachhaltige Zukunft gestalten. Und das ist etwas, was ich einfach grandios finde an diesem Ansatz. Hat natürlich auch einen starken eine starke ethische Komponente. Deswegen war ja mein Studium auch CSR und ethisches Management. Und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiges Thema im ganzen Nachhaltigkeitsdiskurs. Deswegen greift mir auch ESG, dieses Ecological Social Governance, das ja jetzt so das neue Mantra ist und auch in die Berichterstattung so stark einfließt, das greift mir insofern zu kurz, als mir dort die Verantwortung fehlt. Ich finde, das Thema Verantwortung ist ganz, ganz wichtig für alles, was wir tun, als Menschen, als Unternehmerinnen und Unternehmer, als Eltern, als Freunde, als Mitglieder dieser Gesellschaft. Und ohne die Verantwortung werden wir es nicht hinkriegen.
Aber das ist dann schon spannend, dass es dann in diesen anderen Bereichen ausgeblendet wird, sozusagen, in den anderen Netzwerken. Oder
ausgeblendet ist jetzt auch wieder übertrieben, ja, aber
nicht so im
der Governance-Ansatz heißt ja eigentlich nur, ich erfülle die gesetzlichen Vorgaben. Und das ist für mich als Unternehmerin eine Grundvoraussetzung. Also da ohne dem, finde ich, kann man gar nichts machen. Ja, also wir leben in rechtsstaatlichen Gebilden, in demokratischen Gesellschaften, soweit man halt Demokratie halbwegs hinkriegt, kann man glaube ich auch noch darüber diskutieren. Ich denke, dieser Nachhaltigkeitsansatz in Wirtschaft, aber eben auch in der Gesellschaft, ist das, was wir brauchen, um auch eine enkeltaugliche Zukunft gestalten zu können.
Jetzt haben wir schon einige Begriffe sozusagen in den Raum geworfen und ich habe so das Gefühl, es gibt im Moment auch so ein bisschen eine Verwirrung von diesen ganzen Begriffen.
Absolut.
Es gibt ja auch die von der UNESCO, die Nachhaltigkeitsziele, die postulierten Nachhaltigkeitsziele. Wie hängen denn die wiederum mit dem zusammen? Jetzt einfach mal so, vielleicht um ein bisschen Klarheit hier hereinzubringen.
Ja, sehr gerne. Das ist ja auch, was ich in meinen Unterrichtseinheiten immer mache. Ich darf ja auch vortragend und unterrichtend tätig sein. Also die SDGs, dieses Jahr 2015 war überhaupt so ein Meilensteinjahr für mich persönlich, da habe ich meinen Masterabschluss gemacht. Und kaum hatte ich meinen Master, sind die SDGs herausgekommen.
Das, ja? Wenn das kein Zeichen ist.
Wenn das kein Zeichen ist, genau. Also die Sustainable Development Goals, wenn man es jetzt wieder ausspricht, oder in Deutsch die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, sind eben genau dieser politische Fahrplan in eine nachhaltige Zukunft. Mhm. Das ist aber eine politische Leitlinie, die jetzt nicht unbedingt für die Unternehmen sozusagen weisungsgebend ist, aber natürlich kann man das nicht erreichen ohne die Wirtschaft, weil es ist ja auch mit ganz vielen Investitionen verbunden. Und es gibt einige SDGs, die absolut gut sind, wenn Unternehmen sich daran orientieren. Sie sind auch inzwischen in allen Berichtsvorschriften vorgegeben, dass man sich daran orientieren muss und dass man eben anhand von Kennzahlen auch den Fortschritt bei der Erreichung der SDGs dokumentieren muss. Aber dieses Jahr 2015 hatte auch noch andere Themen, nämlich die erste Enzyklika von Papst Franziskus. Und das ist jetzt nichts Theologisches, ja, das ist eigentlich ein Umweltmanifest, wenn man es genau nimmt. Sie heißt Laudato Si, die Sorge für das gemeinsame Haus. Mhm. Und ich sage dann immer, das geht nicht um den Petersdom, das gemeinsame Haus ist unsere Welt.
Ja.
Ja. Und ich fand das sehr schön, nach einem sehr dogmatischen, also katholisch ausgerichteten, ich meine, ja, katholisch eh, aber nach einem sehr dogmatischen Papst, diesen neuen Papst zu erleben mit seiner Enzyklika, wo es wirklich um breite Themen geht, wo er auch sich teilweise mit dem Dalai Lama überschneidet oder so. Also ich finde, das muss man alles ein bisschen in größere Kontexte setzen. Also das kam im Juni, dann im September die SDGs und im Jahresausklang haben wir uns auf das Pariser Klimaziel geeinigt. 2015.
Ja,
das war wirklich, und ich habe damals sogar im Business Art Magazin im nächsten drauf, also Anfang 2016, habe ich einen Artikel geschrieben, genau zu diesem Thema, das Meilensteinjahr 2015. Ich war damals schon sehr visionär offensichtlich unterwegs und das hat ganz viel losgetreten. Ja? Mhm. Und wenn man sich dann anschaut, 2019 kommt dann der EU Green Deal, erstmals vorgestellt, der darauf abzielt, die SDGs umzusetzen und das Pariser Klimaziel zu erreichen. Für mich ist der EU Green Deal mit all seinen Vorgaben die wirtschaftliche Umsetzung der SDGs und des Pariser Klimaziels. Das ist es, wo wir hin müssen. Also es geht einfach, es wird immer weiter gezogen und weiter verfeinert und inzwischen ist ganz viel auch natürlich an gesetzlichen Vorgaben da seitens der EU, weil mit der Freiwilligkeit allein haben wir es leider nicht geschafft, die Hausaufgaben zu erledigen.
Ja, jetzt haben wir ja drei Dimensionen. Wir haben die politische Dimension, wir haben die unternehmerische Dimension und jetzt würde mich nur interessieren, was ist denn so die persönlich-menschliche Dimension? Weil es ist klar, es braucht den politischen Rahmen und die Wirtschaft muss dahinter stehen, aber letztendlich denke ich ja, kann ja jeder Mensch bei sich beginnen und kann diese Nachhaltigkeit, wie auch immer man es jetzt dann bezeichnet, auch für sich leben. Was wäre denn da hier eine Idee, die Sie uns da mitgeben möchten? Wie könnte denn das auch jeder Einzelne für sich praktizieren?
Naja, wir starten wieder bei der Verantwortung. Jeder Mensch ist ja auch ein verantwortungsvolles Wesen, sollte es zumindest sein. Und ich höre auch in letzter Zeit immer wieder, wir wollen viel mehr Selbstbestimmung haben. Das ist ja wunderbar. Ich bin auch für selbstbestimmtes Leben. Aber die Schwester der Selbstbestimmung ist die Selbstverantwortung. Und dann muss ich auch die Verantwortung dafür übernehmen. Also das ist für mich eine ganz wichtige Voraussetzung. Und natürlich kann jeder Einzelne und jede Einzelne ganz viel zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen oder dazu beitragen, dass es möglichst allen oder möglichst vielen besser geht. Das ist eine Frage der Lebenseinstellung und auch des Lebensstils teilweise. Also ich versuche jeden Tag irgendwie einen kleinen Puzzlestein beizutragen. Und das fängt bei ganz, ganz primitiven Dingen an wie Mülltrennung. Ja, ich meine, wir haben in Österreich, wir haben ein System, wo wir, und das ist jetzt nicht Kreislaufwirtschaft, aber wo wir viele Dinge versuchen, zumindest besser in gewissen Kreisläufen oder zumindest wieder zu verwenden oder zu recyceln. Das ist schon mal ein guter erster Schritt. Da haben wir ein ganz tolles System in Österreich, auf das wir aufbauen können. Wir müssen es halt nur richtig machen. Ja? Und das ist jetzt nicht Rocket Science. Also da kann man sich relativ leicht dran halten. Ja? Das wäre zum Beispiel mal sowas. Oder eben möglichst auch keine Lebensmittel wegwerfen. Ja? Ich meine, wenn wir wissen, dass ein Drittel aller Lebensmittel nie einen Teller sieht, weltweit, dann frage ich mich, warum es Menschen gibt, die hungern. Das ist für mich nicht ganz erklärlich. Natürlich ist es immer die Frage, wo ist was verfügbar und wie tun wir. Wir schippern Lebensmittel viel zu viel über den Globus. Wir sollten viel mehr regional, saisonal und möglichst auch Bioqualität essen, weil das, was wir essen, auch unsere Gesundheit beeinflusst. Also das ist im ureigensten Interesse von Menschen, sich gesund zu ernähren. Und da gehört eben Regionalität, Saisonalität und möglichst eben hohe Qualität von Lebensmitteln dazu, wie ja auch in den SDGs gefordert ist und auch im EU Green Deal verankert in der Farm-to-Fork-Strategy. Mobilität ist ein Riesenthema. Ich meine, ich habe schon mein drittes Klimaticket. Mit mir verdienen die leider kein Geld, weil ich fahre so viel mit den Öffis. Also ich nutze das locker aus. Und ich meine, das kostet mich im Jahr für ganz Österreich knapp über 1.000 Euro. Um das Geld kann ich nicht einmal ein Auto betanken. Geschweige denn die Versicherung zahlen den Anschaffungspreis, die Reparaturen etc. pp. Also ich höre manchmal in meinen Schulungen dann von den Teilnehmenden, letztens haben wir das diskutiert und er hat gesagt, also immer das ausgerechnet, mein Auto kostet mir im Jahr ungefähr 5.000 Euro. Das sind 5 Klimatickets fast. Oder sagen wir 4, wenn wir...
Aber da hat er ja nicht das allergrößte Auto, auch noch zu sagen.
Auch noch dazu.
Ja, also wenn man das mit Leasing oder irgendwie finanziert.
Genau, also das sind so kleine Dinge, die man machen kann. Und natürlich geht es auch darum, einfach nicht um jeden Preis alles immer durchsetzen zu wollen und immer nur auf den eigenen Vorteil zu schauen, der vielleicht ein Riesennachteil für andere Menschen ist. Also ein bisschen mehr Mitmenschlichkeit ist natürlich auch etwas, was uns gut tun würde. Und da rede ich jetzt gar nicht von Ausgrenzung und Rassismus und solchen Dingen, aber Diversität ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teilbereich im Nachhaltigkeitsdiskurs, nämlich auch die großen Chancen und Vorteile, die wir darin haben, wenn wir eine diverse Gesellschaft haben, wo unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ideen Innovationen kreieren und daraus sich wahnsinnige Chancen ergeben. Weil wenn ich jemanden habe, der aus einem anderen soziokulturellen Umfeld kommt, geht der mit anderen Ideen an die Problemlösung heran und das zusammenzuführen und dann wirklich innovativ unterwegs zu sein, das kann nur positive Impacts liefern. Mhm. Und weil Sie zuerst gesagt haben, Sie wollen positive Dinge hören, also eins meiner absoluten Lieblingsbücher der letzten Zeit ist Zukunftsbilder 2045. Von Reinventing Society, das sind junge Deutsche, die dieses Buch herausgegeben haben, wo es einfach darum geht, wie wir Städte, weil die Mehrheit der Menschen lebt heute schon im städtischen Bereich, es wird sich noch steigern, leider oder Gott sei Dank, das ist die Frage, aus welchem Blickwinkel, aber wie wir in Städten zusammenleben und wie wir Städte menschenwürdig, klimasicher und katastrophensicher und nachhaltig ausrichten können. Da gibt es ganz, ganz viele Ideen in diesem Buch und das kann ich nur wärmstens empfehlen, weil einfach die Bilder schon einmal so schön sind und weil es zu jeder Stadt auch ein Kapitel gibt, eben mit gewissen Themen wie eins davon die Demokratisierung der Demokratie, hat mir sehr gut gefallen, neue Finanzsysteme, neue Bildungssysteme, wie müssen wir diese ganzen Systeme umbauen, damit wir einfach eine bessere gemeinsame Zukunft schaffen können.
Also ich denke auch, es gibt schon Bilder und Visionen und Vorstellungen, wie die Zukunft besser werden könnte. Mein Eindruck ist nur, dass sich diese Bilder oder diese Visionen noch nicht wirklich durchgedankt haben. Ja. Und vor allem, was so meine Kritik ist an unserer Politik, dass die Politik nicht vorgibt, ihre Perspektiven und ihre Richtung, sondern die einfach nur aus dem Alltag heraus agieren und irgendwie getrieben werden von irgendwelchen scheinbaren Notwendigkeiten. Aber eine Perspektive ist für Politiker natürlich auch etwas schwerer, weil sie einfach ja immer nur kurzfristig am Ruder sind sozusagen oder gewählt werden. Aber das ist das, was mir einfach komplett fehlt, dass wir da hier irgendwo gesellschaftlich einen Diskurs auch haben, wie wollen wir denn in Zukunft leben. Und ich habe mit einem Kollegen, da bin ich jetzt dabei, so auch ein Netzwerk aufzubauen, wo es darum geht, wie wollen wir in Zukunft leben und ein gutes Leben für uns alle ermöglichen. Das ist so die Perspektive, die wir da hier einnehmen.
Ja, sehr spannend, weil die Politik ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Ich bin mit Bruno Kreisky aufgewachsen. ich würde mir heutzutage sehr oft Politiker dieses Kalibers wünschen. Mhm. Und ich finde es auch sehr schade, dass die Politik sehr mediengetrieben ist und sehr tagesgeschäftsgetrieben wird und wie Wahlkämpfe geführt werden, auch das ist irgendwie ethisch und menschlich manchmal sehr fragwürdig. Ich würde aber auch nicht in die Politik gehen wollen.
Ja, das stimmt.
Ist ein schwieriges Feld.
Zurück von der Politik nochmal jetzt, aber mein Thema ist eher die Wirtschaft. Mhm. Und wir haben zuerst besprochen, dass es ja eben diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gibt, diesen Green Deal, der notwendig war, weil die Unternehmen einfach nicht aus ihrer Freiwilligkeit heraus sich diesem Nachhaltigkeitsthema verschrieben haben. Was wäre denn so ein Gedanke Ihrerseits, warum es für manche Unternehmer, es gibt ja auch andere Unternehmen, aber warum es für manche Unternehmer nach wie vor oder Unternehmen nach wie vor so schwer ist, sich diesem Gedankengut, dass einfach dieses höher, schneller, weiter und alles auszubeuten, um einen eigenen Erfolg oder einen eigenen Mehrwert zu schaffen, dass das einfach nicht mehr die Zukunft sein kann, weil wir einfach auf einem Planeten leben und es keinen zweiten definitiv gibt in absehbarer Zeit weit und breit.
Wenn Sie da jetzt eine kurze Antwort haben wollen, ist
ja,
das schwierig.
Es würde mich schon.
Also ähnlich wie in der Politik habe ich zumindest bei börsennotierten Unternehmen halt dieses Riesenthema der kurzfristigen Denke. Ja, die müssen Quartalszahlen produzieren, die agieren in einem globalen Wirtschaftsumfeld, das nun mal neoliberal ist. Und dieser Turbokapitalismus, den wir leben, der ist für mich eines der Grundübel. Ich weiß, ich mache mich da jetzt wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, wir müssen ganz, also in andere Dimensionen hinein uns entwickeln. Und ich meine, ein Österreicher hat die ökosoziale Marktwirtschaft erfunden. Und es gibt Leute, die behaupten, wir haben das. Also ich kann das nicht wirklich erkennen. Mhm. Aber ich glaube, eins der Themen von eben gerade diesen großen globalen Corporate-Unternehmen ist einfach diese Getriebenheit von Shareholder Value, der dort immer noch wichtig ist, weil sie haben Aktionäre, die befriedigt werden wollen und sie müssen Quartalszahlen berichten und können einfach gar nicht wirklich langfristig planen und langfristig die Dinge andenken, durchdenken und entwickeln. Ja, dafür ist oft keine Zeit.
Ja, ich denke schon, dass das ein Riesenthema ist. Nun haben wir in Österreich auch ganz viele mittelständische Unternehmen, die ganz oft auch Eigentümer geführt sind oder von einer eigenen Familie zumindest geführt sind. Aber auch dort erlebe ich nicht überall. Also, es gibt sehr viele positive Betriebe. Ich habe den Hannes Gutmann von Sonnentor natürlich im Auge und so manche andere auch. Aber trotzdem gibt es für mich noch immer viel zu wenige, die wirklich da hier so vom inneren Herzen her sagen, jawohl, das ist mir wichtig, weil ich einfach in die nächsten Generationen investiere.
Mhm. Nein, da haben Sie vollkommen recht. Ich erlebe das auch. Also ganz viele Mittelständler und nicht unbedingt alle Familienunternehmen, weil Familienunternehmen haben schon diesen langfristigen Horizont, dass sie das Unternehmen erhalten wollen, scheitert aber oft an den Kindern, die vielleicht ganz andere Ideen haben und ganz andere Dinge umsetzen wollen in ihrem Leben und nicht den Betrieb übernehmen. Ja, dann haben wir natürlich ein Problem. Aber prinzipiell sind Familienunternehmen intrinsisch eher dabei, das Unternehmen langfristig abzusichern und zu erhalten und machen auch einiges an Nachhaltigkeitsaktivitäten, ohne überhaupt zu wissen, dass sie das tun, weil sie ja nicht berichtspflichtig sind. Über die Berichtspflichten, die ja jetzt immer stärker werden und über die Lieferkettengesetzgebung der EU, werden aber ganz viele von diesen mittelständischen Unternehmen in die Pflicht genommen, eben sich auch hier anders und fundierter auszurichten. Ja. Ich habe ganz viele Gespräche geführt, wo es geheißen hat, also das ist ein Generationenthema auch. Also ich glaube, viele der Babyboomer sind einfach inzwischen schon so müde und ich habe in den letzten 5, 6, 7 Jahren so oft gehört, ich gehe ein paar Jahre in Pension, das tue ich mir nicht mehr an. Mhm. Ich mache das nicht mehr. Das soll mein Nachfolger machen. Das sollen meine Kinder machen. Das soll irgendjemand nach mir machen. Ja? Was ich ein bisschen vermisse, ist das Erkennen von Chancen und Innovationsmöglichkeiten, die aus der Nachhaltigkeit entstehen. Mhm. Ja? Weil wir haben seit 2010 die ISO 26000, die Basis meines Studiums war. Der Schönheitsfehler an der ISO 26000 ist, sie ist nicht zertifizierbar. Und deswegen hat sie sich nie durchgesetzt. Mhm. Sie wurde in Österreich über die ONR 1925-00 zwar in nationales Recht umgesetzt, aber in sehr abgespeckter Form. Und was ich so höre, ist, dass das sich nicht durchgesetzt hat als Zertifizierung. Ja. Da war aber schon ganz viel drin, was jetzt im EU Green Deal, in den SDGs, in den Berichtsvorschriften, das war alles schon da. Ja, wir wussten das alles schon. Aber es stehen die Menschenrechte sehr prominent drin und ich glaube, deswegen wurde sie als weltweit nicht zertifizierbar angenommen.
Okay, ja. Das ist natürlich ein Thema.
Und da waren wir eben bei der Freiwilligkeit. Und dann hat man eben gesehen, das geht sich nicht aus und jetzt gibt es halt die Vorschriften. Aber was ich von den Unternehmen, die es ernst nehmen und die sich wirklich gut mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, höre, ist, dass es einfach einen finanziellen Vorteil bringt. Ja? Mhm. Und ich meine, wenn ich heute noch immer keine Photovoltaikanlage am Dach habe, dann habe ich irgendwas nicht verstanden. Also ich habe unlängst mit einem Logistikunternehmen gesprochen, ich sage hier keinen Namen, aber die steigen jetzt mit einem Teil der Flotte auf E-LKWs um und haben am Firmenstandort alles mit Photovoltaik ausgestattet, natürlich auch mit Förderungen, eh klar, warum auch nicht. Und der hat mir gesagt, das rechnet sich aus heutiger Sicht in 5 bis 7 Jahren und dann verdiene ich was damit. Weil dann bedanke ich mit meinem eigenen Strom meine LKWs. Mhm. Das ist ein finanzieller Gewinn für das Unternehmen. Das ist nicht einmal mehr eigentlich Nachhaltigkeitsengagement. Ja. Ja, also dort müssen wir hinkommen. Und da gibt es ganz viele Beispiele dafür, nämlich auch für Produktinnovationen, wo ich dann sage, okay, das Produkt, das ich jetzt habe, ist eigentlich nicht zukunftsfähig. Na, dann überlege ich mir doch gleich, wie ich es zirkulär ausrichten kann, dass ich es im Kreislauf führen kann. Also ich habe unlängst eine Pressekonferenz leiten dürfen, wo ich auch eine Keynote gehalten habe und wo eben ein Unternehmen dabei war, nämlich Teufelberger in Wels. Die machen diese Umlaufbänder für Verpackungen und die haben jetzt ein Cradle-to-Cradle-Programm gestartet, um diese Bänder, weil das wird nirgends auf der Welt recycelt. Die haben das jetzt gestartet, dass ihre Bänder wieder zurückgeholt und wieder aufbereitet und in neue Bänder gegossen werden. Grandios, ja? Bringt auch was. Eins würde ich aber gern noch nachschießen, weil Sie zuerst gesagt haben, der Mensch, ja? Also die nachfolgenden Generationen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen oder dort schon sind, haben auch ein anderes Mindset. Und weil wir ja in einer Zeit auch von Facharbeitermangel leben, wäre auch hier das Nachhaltigkeitsengagement von Unternehmen so irrsinnig wichtig, um eben auch diese jungen Talente anzuziehen. Weil die möchten Sinn und Wert in ihrer Arbeit erkennen können und sind eher bereit, für Unternehmen zu arbeiten, die eben sich mit diesen Themen auch auseinandersetzen und damit sinnstiftend wirken. Also auch wirklich eine Frage des Überlebens von Unternehmen und dessen, wie ich gute Arbeitskräfte anziehen kann, weil ich eben nachhaltig ausgerichtet bin und junge Menschen ins Boot hole, die auch auf diesen Zug aufspringen möchten und sich hier einbringen wollen. Das wollte ich nur noch kurz nachschießen.
Ja, vielen Dank, das ist ein schönes Plädoyer zum Abschluss. Ja, ich bedanke mich für das sehr engagierte Gespräch, war wirklich wunderbar, Ihnen zuzuhören und ja, wünsche auch viel Erfolg und viele positive Beispiele, dass sich das weiter verbreitet.
Ja, danke vielmals. Im CSR-Dialogforum sind wir dabei. Das bin ich übrigens noch schuldig. Es ist ein Kompetenzzentrum für integrierte Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft. Genau. Und wer immer sich dort einbringen mag, kann mich gerne kontaktieren. Es gibt eine tolle Webpage inzwischen, auch auf Englisch. Und ich freue mich über spannende Kontakte. Und schön, danke für dieses tolle Gespräch.
Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.derchangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast@derchangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.